Willkommen zu unserer Reihe, zum dritten Teil, heute Segensjäger, Segensträger, Segensgeber mit Jakob zu einer geistlich reifen Persönlichkeit werden. Heute Teil 3, wenn dir das Leben übel mitspielt. Jakob ist auf der Flucht. Unterwegs im Nirgendwo, wie wir es letzten Sonntag gehört haben, als Gott ihm genau dort begegnet, im Nirgendwo, im Englisch Nowhere. Und mit dieser Gottesbegegnung im Nirgendwo wird ihm dieses Nowhere zu Gottes Now Here, jetzt da. Und das möchte ich an den Anfang der Predigt stellen, weil es zum einen die Grundlage ist für den Weiterweg Jakobs und heute auch den Rahmen bildet. Erstens, aus einem Nowhere wird Gottes Now Here. Aus dem Nirgendwo wird Gottes Jetzt bin ich da. Mitten im Nirgendwo, mitten in seiner äußeren und inneren Einsamkeit. Auf der Flucht, keine Ahnung, was auf ihn wartet, was ihn in Haran erwartet, wo er denn hin soll. Esau, wie er drauf ist, was er sich einfallen lässt, wie sein Leben noch verlaufen wird, welche Menschen er an seiner Seite haben wird. Im Moment hat er niemand. Viele, viele, viele Fragen, die Jakob umtreiben. Und dann begegnet ihm in dieser Nacht Gott mitten im Nirgendwo. Und aus diesem Nirgendwo, aus diesem Nowhere wird sein Now Here. Ich bin da. Und dann passiert etwas, was wir nachher immer wieder entdecken. Jakob benennt einen Ort um. Der Ort, der vorher Luz hieß, wird jetzt Bethel, Haus Gottes, durch diese Begegnung mit Gott. Luz, keine Ahnung, was das bedeutet, und auch die sprachliche Übertragung natürlich nicht so möglich, aber wenn ich Luz höre, dann denke ich an Loser, an Verlust und an Lost. Und in all das, was du mit diesen Begriffen vielleicht verbindest, Now Here, Gott ist da, Haus Gottes. Das ist die Grundlage, die Gott in das Leben Jakobs hineinlegt, jetzt auch für diesen herausfordernden Weiterweg. Und so gestärkt zieht Jakob weiter und kommt tatsächlich Richtung Haran oder bei Haran an. Kurz vor diesem Dorf, das es damals war, steht ein Brunnen, und um diesen Brunnen herum versammeln sich die Reihe der Hirten mit ihren Schafen am helllichten Mittag. Denkt sich Jakob, was machen die bitte am helllichten Mittag hier? Er fragt sie dann natürlich auch, hey, es ist doch noch gar nicht Zeit, um die Schafe tränken. Naja, sagen die Hirten, also hey, siehst du den Stein da auf dem Brunnenloch? Da braucht man einfach viele Leute und deshalb kommen wir da so jetzt so langsam zusammen, um den Stein dann wegzulupfen. Okay, denkt sich Jakob, sei es drum, und fragt weiter nach, wo sie denn herkommen. Ja, aus Haran. Ah, Haran. Ah, dann kennt ihr meinen Onkel. Ja, natürlich kennen wir den. Guck mal, da drüben kommt seine Tochter da mit den Schafen. Und Jakob guckt so langsam darüber. Und ihm fallen die Klubscher fast raus, als er Rahel zum ersten Mal erblickt. Und was wir dann lesen, das könnte in einem Lehrbuch Baggerkurs Teil 1 stehen. Als Jakob aber Rahel sah und die Schafe, trat er hinzu und wälzte den Stein von dem Loch des Brunnens und drängte die Schafe. Hammer, was Jakob hier macht. Vor der versammelten Dorfjugend, die bis abends warten muss, dass sie den Stein da wegkriegen, haut er mal kurz den Felsen weg. Und so von sich eingenommen und überzeugt, legt er gleich den Bagger in Gang noch höher. Und wir lesen, und er küsste Rahel. Überrollt von seinen Emotionen wirkt er dann allerdings den Bagger mal kurz ab, wenn wir weiterlesen, und er weinte laut. Ich meine, keine Ahnung, was sich Rahel in diesem Moment gedacht hat. Da kommt so ein wildfremder Typ daher, haut mal kurz vor den versammelten Bombenlegern des Dorfes die Felsplatte vom Brunnen runter, um dann auf sie zuzugehen, sie mal kurz zu küssen und dann loszuheulen. Ich weiß nicht, ob Mädels auf solche Art von Emotionen stehen, sei es drum. Wenn wir weiter schauen aber, kriegt Rahel sich dann doch einigermaßen schnell auf die Reihe. Und macht das einzig Richtige, sie läuft nach Hause zu ihrem Vater, um diesen zu holen. Laban, also nicht was laberst du, sondern der hieß tatsächlich Laban, und der kommt und bringt die Sache unter Dach und Fach, indem Jakob kurz danach den Arbeitsvertrag hat. Du arbeitest 7 Jahre für mich und bekommst dafür Rahel, meine Tochter, zur Frau. Ey, wow, ich meine, das muss man sich ja auf der Zunge zergehen lassen. 7 Jahre schuften. Der arme Hund. Ja, nicht der Jakob, ihr Menschenskind. Also wir Väter, die wir heute Töchter haben. Also das hat ja heute kein Mensch mehr auf dem Schirm, dass man für den Schwiegervater mal 7 Jahre investieren könnte. Da läuft es dann vielleicht eher wie bei manchen meiner Schüler, also ich betone manche, willst du mit mir gehen? Ja, nein, Kreuz an. Okay, für Jakob werden es 7 Jahre schuften für den Schwiegervater. Und die 7 Jahre, so lesen wir es, vergehen wie im Flug. Zitat, als wären es einzelne Tage, so lieb hatte er sie. Wow, das ist doch Romantik, oder? Hey, Hammer. Als wären es einzelne Tage, so lieb hatte er sie. Und dann kommt der Hochzeitstag, besser gesagt die Hochzeitsnacht. Vom Hochzeitstag erzählt uns die Bibel nichts, aber von der Hochzeitsnacht, als es draußen so langsam dämmert, dämmert's auch dem Jakob. Das ist nicht Rahel, das ist ihre Schwester. Zitat, und siehe, da war es Lea. Ich meine, das mag man sich ja auch mal irgendwie vorstellen. Jakob hebt da mal so langsam den Schleier. Ah, wer bist du? Habe ich dich geheiratet? Was hier wie Ironie des Schicksals wirkt, er betrügt den Vater mit einem Brudertausch, wird hier genau umgekehrt, indem der Schwiegervater ihn jetzt mit einem Schwesterntausch betrügt. Und vielleicht hat sich Jakob an diesen ersten Satz Labans erinnert, damals bei seiner Begrüßung. Für wahr, du bist von meinem Gebein und Fleisch, will sagen, dasselbe Schlitzohr wie ich. Was für eine Geschichte und was für eine Tragödie. Klar, für Jakob, der weitere 7 Jahre um Rahel arbeiten darf, muss, wie auch immer, um sie eben ein paar Tage später dann auch noch heiraten zu dürfen. Ich möchte aber unser Augenmerk jetzt heute Morgen auf Lea lenken. Wie es ihr wohl ergangen sein muss. Deshalb nach erstens aus nowhere wird now here, das zweite und siehe, da war es Lea oder was bin ich wert? Abgesehen davon, dass ihr Vater sie Jakob unterjubeln muss, lesen wir von Lea. Leas Augen waren matt, Rahel aber war schön von Gestalt und von Angesicht. Jakob hatte Rahel lieber als Lea. Was für eine Not und was für eine Hypothek. Gefühlt unattraktiv, nicht gewollt, nicht begehrt. Was macht das mit einem Menschen oder auch mit einer Ehe? Mal egal, in welchem kulturellen Kontext, ob damals oder heute bei uns. Kennst du dieses Gefühl? Niemand nimmt mich wahr. Für mich interessiert sich doch keiner. Beruflich? Ist doch immer irgendein anderer. Besser. Ja, schon meine Eltern, ihnen konnte ich es doch auch nie recht machen. Was macht das mit Kindern oder mit jungen Menschen? Dieses Gefühl, nicht bedingungslos geliebt zu sein. Oder auch mit Erwachsenen. Eine Reaktion, wie oder was das mit einem Menschen machen kann, sehen wir bei Lea. Ihr Schmerz und ihre Sehnsucht prägen ihre Haltung, die Menschen heute bewusst oder unbewusst genau so leben. Ich werde es euch allen beweisen. Und wie sie es beweist, Zitat. Und Lea ward schwanger und gebar einen Sohn, den nannte sie Ruben und sprach, der Herr hat angesehen mein Elend, nun wird mich mein Mann lieb haben. Und sie ward abermals schwanger und gebar einen Sohn und sprach, der Herr hat gehört, dass ich ungeliebt bin und hat mir diesen auch gegeben und nannte ihn Simeon. Abermals ward sie schwanger und gebar einen Sohn und sprach, nun wird mein Mann mir doch zugetan sein, denn ich habe ihm 3 Söhne geboren. Ein Mensch, der sich nicht bedingungslos geliebt weiß, rutscht genau in dieses Verhaltungsmuster. Das Beispiel der Schwangerschaft, eben ein Beispiel natürlich auch heute mit ganz, erst recht heute, wie damals auch schon mit vielen Baustellen verbunden. Wir können es nicht machen, es bleibt immer ein Geschenk, aber ich glaube, das Beispiel ist trotzdem deutlich genug. Der Versuch Leas, Jakobs Liebe zu gewinnen, indem sie etwas leistet. Ich muss mich beweisen und das hält kein Mensch durch. Entweder rutscht er irgendwann in die Depression oder der Versuch, anderweitig Liebe irgendwie zu ergattern, zu erheischen, sei es durch Anbiederung oder auch durch sexuelle Abenteuer, die einem vielleicht kurzfristig das Gefühl geben, begehrt zu sein. Und dann ist der Absturz, weil der Halt einer ehelichen Sicherheit fehlt, umso größer und umso tiefer. Und es bleibt ganz schnell nur das Gefühl, ich bin wieder nur ausgenutzt worden. Von Liebe keine Spur. Von Lea können wir heute Morgen ein paar Dinge lernen. Egal, was dir in dieser Welt seine Liebe versagt, du bist unendlich geliebt. Gott sagt zu dir, du bist kostbar und wertgeachtet in meinen Augen und ich habe dich lieb. Und deshalb musst du auch niemandem etwas beweisen. Nicht deine Leistung macht dich wertvoll. Du bist wertvoll, weil Gott dich wertvoll macht. Wunderbar erschaffen, voller Kreativität, was Gott schon bei der Schöpfung in dich hineingelegt hat. Voller Liebe sich dich erdacht und geformt und ins Leben gesetzt. Mit einem Plan für dich und für dein Leben, dass dein Leben so gelingt, wie er es in dich hineingelegt hat. Nicht, wie es andere dir vorleben, sondern so, wie Gott es in dich hineingelegt hat. Und deshalb werden die Prüfungsnoten nächste Woche auch so, wie es zu deinem Leben passt, wenn in der Schule Prüfungen anstehen. Und diese Liebe, die sehen wir am Kreuz, wie wir sie nicht größer sehen könnten. Was für ein Vater, der sein Kind ans Kreuz gibt. Dass Jesus dort trägt, was wir nicht tragen können. An Lieblosigkeit, an Haltlosigkeit, an Einsamkeit, an Schmerz, an Sehnsucht, an Angst, an Schuld. Trägt, was wir nicht tragen können. Was für eine Liebe, die der Vater zu dir hat. Wenn du dir unsicher bist darüber, wie Gott dich sieht oder über deinen Wert, dann schau aufs Kreuz und sieh den, der die Liebe Gottes zu dir in Person ist. Und noch etwas können wir von Lea lernen, dass wir uns das auch gegenseitig sagen, immer wieder sagen, ihr Ehepaare einander, ihr Eltern und Großeltern, euren Kindern und Enkeln, ich liebe dich. Du bist wunderbar und einzigartig, großartig, von Gott gemacht. Oder vielleicht mit solch einem Satz wie, wenn ich mir aus allen Kindern dieser Welt nur eines aussuchen dürfte, dann wärst das du. Kommen wir zu einer nächsten herausfordernden Szene. Jakob arbeitet für Laban. Nicht nur diese 14 Jahre für diese beiden Frauen, sondern ja weit darüber hinaus. Und dann will er zurück in seine Heimat. Und das gibt Stress. Weshalb er zu Rahel und zu Lea sagt, Ihr wisst, dass ich aus allen meinen Kräften eurem Vater gedient habe und er hat mich getäuscht und 10-mal meinen Lohn verändert. Aber Gott hat ihm nicht gestattet, dass er mir Schaden täte. Und der Engel Gottes sprach zu mir im Traum, ich habe alles gesehen, was Laban dir antut. Ich bin der Gott zu Bet-El. Nun mach dich auf und kehre zurück in das Land deiner Verwandtschaft. Da antworteten Rahel und Lea, haben wir denn noch Anteil und Erbe im Haus unseres Vaters? Gelten wir ihm nicht als Fremde? Hat er uns doch verkauft und unseren Kaufpreis verzehrt? Fürwahr, der ganze Reichtum, den Gott unserem Vater entzogen hat, gehört uns und unseren Kindern. Alles nun, was Gott dir gesagt hat, das tu. Eine Begebenheit, die etwas weniger bekannt ist aus dem Leben Jakobs. Aber schmerzlich ist sie allemal. Was für eine Not, wenn es hier zum Bruch kommt zwischen, in dem Fall, Eltern und Kindern, zwischen Menschen, die sich nahestehen, Enkel, Kinder, Enkelkinder, vielleicht auch Freunden. Und das, weil man meint, mehr herausholen zu müssen. Hier bei Laban den Ellenbogen auszufahren, sich auf Kosten der Kinder bereichern zu müssen, muss nicht immer die Bereicherung sein. Es kann auch die eigene Hartherzigkeit oder der Stolz oder die Griesgrämigkeit, in die man sich in die Jahre hineingelebt hat. Laban verliert mit seiner betrügerischen Raffgier seine Kinder und seine Enkel. Anstatt sie bei sich aufwachsen zu sehen, kann er fortan im Kreis seiner Schafe und Ziegen den Grill anschmeißen. Die Szene mahnt uns in jedem Fall, was für ein Zeitgenosse bin ich? Bin ich jemand, bei dem Menschen gerne sind und bei dem sie Raum haben zur Entfaltung? Oder raube ich ihnen die Luft zum Atmen? Mit wem willst du deinen Lebensabend verbringen? Mit deinem Geld oder mit Menschen, die dir wichtig sind? Vielleicht kann man auch das aus dieser Begebenheit lernen. Mit warmen Händen zu geben, ist in jedem Fall ein größerer Segen. Und dann gehen wir noch in eine letzte Szene hinein, sicher die schwierigste. Als sie nur noch ein kleines Stück von Ephrata entfernt waren, setzten bei Rahel die Wehen ein. Sie hatte eine sehr schwere Geburt. Während sie sich unter großen Schmerzen abmühte, rief ihr die Hebamme zu, hab keine Angst, du hast wieder einen Sohn. Aber Rahel spürte, dass es mit ihr zu Ende ging, deshalb nannte sie das Kind Benoni, Sohn meiner Trauer. Aber sein Vater nannte es Benjamin, Sohn der rechten Seite, gleich geliebter Sohn. Was hier passiert, ist von großer Tragik. Jakobs geliebte Frau Rahel stirbt bei der Geburt ihres zweiten Kindes. Es sind einige Jahre vergangen seit dieser Geburtsszenen vorhin. Rahel hat das erste Kind bekommen, den Josef, und stirbt jetzt bei der Geburt des zweiten Kindes. Und dann nennt sie dieses Kind, indem sie merkt, dass sie die Geburt nicht überleben wird, Benoni, Sohn meiner Trauer. Und was macht jetzt Jakob? Bei allem Schmerz, den er natürlich durchleidet, seine geliebte Rahel, überlegt er sich trotzdem nicht, naja, also wenn das Rahels letzter Wille war und das ist eben auch das Letzte, was ich jetzt mit ihr verbinde, also gut, dann eben Benoni, Sohn meiner Trauer. Nein, er gibt diesem Kind einen neuen Namen. Du bist nicht Benoni, Sohn der Trauer, sondern Benjamin, Sohn der Rechten, geliebter Sohn. Deshalb das Vierte, gib dem Schweren in deinem Leben einen neuen Namen und nenn über ihm Gottes Namen. Genau das macht uns nämlich Jakob vor und nicht nur an dieser Stelle, sondern ist ja etwas sehr Typisches für ihn. Quer durch die Jakobsgeschichte passiert das immer wieder, dass Jakob einem Ort oder einer Erfahrung einen neuen Namen gibt. Haben es vorhin schon gehört, in Erinnerung an letztes Mal, wenn Jakob diesen Ort Luz im Nirgendwo umbenennt in Bet-El, Haus Gottes. oder auf der Flucht vor Laban. Also es kam dann so, wie es kommen musste. Laban hat sie nicht freiwillig ziehen lassen. Sie sind miteinander geflohen als Familie. Und auf dieser Flucht vor Laban hat Jakob plötzlich diesen Eindruck, hier sammeln sich Engel, ein Engelheer Gottes. Und dann benennt er den Ort, an dem er diesen Eindruck hat, Machanaim, zwei Lager, in dem er sein eigenes Lager sieht und plötzlich daneben sieht, wie Gottes Engel ihr Heerlager neben seinem aufschlagen. Machanaim, zwei Lager. Und dann, nachdem Gott ihn selbst umbenannt hat, darum geht's dann auch nächstes Mal, dort am Jabbok, nennt er nach dem Kampf und dem neuen Namen, den er bekommen hat, diesen Ort Penuel, Angesicht Gottes. Und nun, in seiner Trauer über Rahel und dem Schmerz ihres Verlustes, nennt er das Kind trotzdem geliebtes Kind, geliebter Sohn. Welchen Namen gibst du dem Brief, der dich mit Ratlosigkeit erfüllt? Haus Gottes? Welchen Namen bekommt die Krankheit, die einen riesigen Namen über dir aufbauscht? Gott ist König? Welchen Namen gibst du der unerfüllten Sehnsucht? Vielleicht Geborgenheit in Gott? Wie nennst du die Niederlage, die du durchleiden musstest? Warum nicht? Gott hat einen Plan. Und wenn Menschen dich vielleicht schon mit Namen abgestempelt haben oder dich alles mögliche Käuser hätten auf gut Schwäbisch, oder du dich vielleicht auch selbst Versager, tauge nichts, mich liebt doch keiner, dann bring deinem Vater im Himmel all diese Namen und leg sie Jesus unters Kreuz und hör genau hin. Hörst du ihn? Ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Und dann bete Gott umgekehrt mit seinen Namen an. Die Bibel ist ja voller Namen und Bezeichnungen für Gott. Und wenn wir Gottes Namen bekennen und seinen Namen anbeten und mit seinen Namen sein Wesen beschreiben, ihm sagen, wer er ist, was passiert dann? Dann ehren wir Gott, ja. Aber wenn wir ihn groß machen mit seinen Namen, mit dem, was er ist, was ihn auszeichnet, und er so groß wird in unserem Leben, dann wird das, was in unserem Leben so viel Macht und so viel mit Name daherkommt und uns groß erscheint, trotzdem klein, weil er uns mit seinem Namen und mit der Macht seiner Namen groß wird. Du bist Elohim, du bist Gott und nicht diese Krankheit. Du bist Adonai, du bist der Herr und nicht dieser Streit in unserer Familie. Und nicht die Angst ist allmächtig, sondern du bist El Shaddai, der allmächtige Gott. Ich lade euch deshalb ein, dass wir jetzt aufstehen und Gott das sagen, wer er für uns ist, dass wir ihn anbeten, ihn beschreiben, ihn groß machen und ihm all die Namen hinlegen, die diese Welt uns gibt und die uns in dieser Welt kleinreden und ihn groß machen und ihn anbeten. Ich lade euch ein, dass wir aufstehen dazu und ihm sagen, wer er ist und was er für uns bedeutet. Vater im Himmel, die Welt ist voll großer Namen, Namen, die uns Angst machen. Namen, die mit so viel Macht daherkommen. Namen, die uns klein machen. Da ist der Name Krebs. Herr, legen in dir unters Kreuz. Da ist die Diagnose, die so viele Namen haben kann, und wir legen sie dir hin. Und da ist die Angst. Und da ist der Schmerz. Und da ist die Sehnsucht, die bei uns bei jedem einen eigenen Namen hat. Wir legen sie dir hin, Jesus, und wir schauen auf zu dir, Vater, und beten dich an. Dir gehört unser Lob, dir gehört unser Vertrauen. Vergib, wo wir uns um die Namen dieser Welt drehen. Du bist der Schöpfer, du bist der Versorger, du bist Hirte, Erlöser, Stärke und Schild. Gerechter Richter, ja, Herr der Heerscharen, der Heilige, der Ewige. Und Jesus, du bist Friedefürst, Retter, Heiland, Überwinder, starker Fels. Du bist Immanuel, Gott mit uns, wunderbarer Ratgeber, Allmächtiger, Alpha und Omega. Du bist der König und das Lamm auf dem Thron. Darum rufen wir aus: Elohim, Adonai, Jesus der Herr, Majestät. Dir vertrauen wir uns an. Sei gekrönt im Lobgesang. Dein Name hat Kraft. El Shaddai.